Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer 25-jährigen Podcast-Reihe anlässlich unseres 25. Geburtstags und damit auch unserem Vierteljahrhundert Freien Radio in Ulm. Und eine Persönlichkeit, die, ich denke mal, auch den Sound von FreeFM sehr, sehr geprägt hat, ist Jens Keller, mittlerweile nach Berlin gezogen beruflich, und ich hatte das Glück, da wusste ich noch gar nicht, ob diese Podcast-Reihe überhaupt ins Leben gerufen wird, mit ihm ein Interview zu machen, ein längeres, noch diesbezüglich eigentlich für das Akzente Plus Magazin. Deshalb nicht wundern, das Interview stammt von Dezember, Januar, heißt noch fernab von der Corona-Krise, deshalb werden wir auch über Veranstaltungen sprechen und auch Konzerte und auch über das Schwerwochenende. Nicht wundern, diese Termine sind mittlerweile natürlich nichtig, aber ich möchte euch das Interview nicht vorenthalten und deshalb auch in voller Länge ausstrahlen. Und damit auch nochmal einen ganz herzlichen lieben Gruß nach Berlin schicken zum Jens Keller. Ja, und da würde ich sagen, wir lauschen da jetzt rein. Bums Fallera. 25
Jahre. FreeFM. Also ich erzähle auch allen, ich bin 29, ne? Ich hatte halt eine harte Kindheit.
Okay, ich schreibe bis 29.
Genau.
25 Jahre Radio FreeFM. Länger on air als Berbling Air.
Erst interessiert mich natürlich, wie du überhaupt auf FreeFM damals gekommen bist.
Also, dass es den Sender gab, wusste ich natürlich. Ist ja schon wieder 10 Jahre her. Aber eigentlich eine witzige Geschichte. Ich habe hier in Neu-Ulm gearbeitet, war in einer Firma im Export und hatte eine Sendung von Sportgeräten nach Rumänien. Und weil das irgendwie intern nicht so richtig gelaufen ist, habe ich mich da selbst dahinter geklemmt, habe rumtelefoniert und habe Speditionen abtelefoniert. Und dann mit der einen, hier aus Ulm, habe ich mit dem, der gegenüber war, ganz gut gequatscht und so weiter. Die haben den Auftrag gar nicht gekriegt nachher. Aber so, der Typ war mir sympathisch und ich ihm vielleicht auch so ein bisschen. Haben wir gequatscht und gequatscht und hier und viel Musik und so weiter. Und irgendwann hat er mir erzählt, komm doch mal ins Radio, ich habe da so eine Sendung. Das war der Alex Hungele, der Flower Power macht und immer noch Flower Power macht und Mr. Flower Power hier in Ulm ist. Ja, ich gesagt, was, Radio? Oh, cool, ja, Radio, wow. Dann bin ich dahin, habe mir das angeguckt und der hat das so richtig saucool gemacht. Dann bin ich immer wieder hin und wenn Musik lief, haben wir gequatscht und wenn keine Musik lief, dann hat er gequatscht und dann, ich habe mir das alles angeguckt und war total begeistert. Und dann durfte ich irgendwann mal einen Regler schieben, weißt du, so von unten nach oben, so zitt. Oh, war ich aufgeregt. Ja, aber das habe ich dann gemacht und dann irgendwann hat er gesagt, so, ich muss mal einen rauchen gehen hier, wenn das Lied vorbei ist, dann ziehst du den Regler hoch und den Regler runter. Das musst du so ein bisschen gleichzeitig machen, damit es passt. War ich noch aufgeregter, hat aber auch geklappt und ja, immer so weiter. Und ich habe damals schon in der Band Musik gemacht, das wusste er auch und hat gesagt, ja Mensch, willst du nicht hier was machen? Und ich gesagt, ja, was soll ich denn hier machen? Und meine erste Idee war, ich höre gerne italienische Musik, italienische Rockmusik, aber es gab damals schon Sabato Italiano. Sie sind jetzt, glaube ich, gewechselt, aber das konnte ich nicht mehr machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich spiele in einer Band hier in Ulm, aber anders als zu Norddeutschland, wo ich herkomme, wo ich auch in der Band gespielt habe und wo man sich gut kannte in der Szene, kannte ich hier noch gar keinen. Und habe mir gedacht, ja, dann mache ich irgendwas, was mit Ulm zu tun hat, nenne es Music in Ulm. Das ist schön allgemein. Und da habe ich dann die Optionen, wenn es hier nicht so viele Bands gibt, dann kann ich halt irgendwas mit Veranstaltern machen, vielleicht mal mit einem Studio oder mit auswärtigen Bands, die hier Konzerte machen. Und dann Konzept geschrieben, den Programmrat vorgestellt. Die haben gesagt, na gut, dann mach mal. Und dann habe ich gemacht.
Und das heißt dann von, jetzt sind es ja 10 Jahre, hast du gesagt?
Fast, das nächste Jahr wären es 10 Jahre.
Heißt ab 2010 durchgängig jeden Montag?
Es wurde jeden Montag gesendet und man kann natürlich nicht jeden Montag da sein, aber es gibt ja zum Glück die Option, dass man hier vorproduzieren kann. Und dann habe ich vorproduziert. Und wenn ich mal keinen Gast da hatte, dann habe ich halt die CDs von meinen Gästen aufgelegt.
Das hast du ja gesagt, du hast extra offen gehalten mit Music in Ulm, dass wenn die Musiklandschaft in Ulm nicht zu groß ist, du immerhin noch ein paar andere Leute hierher holen kannst.
Genau.
Warst du dann im Endeffekt überrascht, was die Musiklandschaft in Ulm so alles hergibt?
Definitiv. Also es ging langsam los. Und da muss ich jetzt auch mal den Michael Mutschler vom Roxy nennen. Der hat mir damals, den habe ich mal angeschrieben, weil da kurz vorher der Marathon war. Da habe ich gesagt, Mensch, hier, die haben doch alle hier gespielt, kannst du mir da nicht Kontakte verschaffen? Der hat mir die ersten Kontakte verschafft zu den ersten, also hatte ich meine Gäste für die ersten Sendungen. Und dann, ja, dann wurde es ein Selbstläufer. Dann haben die sich gemeldet, die Bands, und hier bist du der, der das macht und so weiter. Ich habe eine Band, ich habe dieses, ich habe jenes. Wollen wir uns mal unterhalten? Können wir mal was zusammen machen? Und hinterher war es dann so ein Hin und Her. Wenn ich eine coole Band gesehen habe, habe ich die angesprochen, und ich habe auch ganz, ganz viel E-Mails oder Post oder Anrufe von irgendwelchen Leuten bekommen, die FreeFM dann über Music in Ulm auch schon kannten.
Hast du eine grobe Zahl im Kopf, wie viele verschiedene Bands du über diese 10 Jahre hier hast?
Wie viele verschiedene Bands habe ich tatsächlich, weil ich zufällig heute als Excel-Freak da mal was gemacht habe? Ich weiß jetzt nicht, ob es nur Bands oder Musiker waren oder ob es da auch so Persönlichkeiten waren, aber ich glaube so 200, die Hälfte, 240 sowas.
Jetzt, zum Beispiel, du hast ja auch schon angesprochen über Musikmarathon, die ganzen Veranstaltungen, da sind natürlich immer auch massig Bands da. Was war so die Band, die dich vor allem im Studio am meisten geflasht hat?
Also erstmal fand ich es total witzig, weil da eine Band war, die eigentlich gar nicht hier so in Ulm hin und her rennt, die auf dem Blaurock gespielt hat. Da habe ich sie kennengelernt, Moskowskaja, weil die haben mit 12 Leuten im Studio Musik gemacht. Das war ein grottiger Sound. Die haben Spaß gehabt ohne Ende und ich habe ganz viel positives Feedback gekriegt, obwohl es halt totaler Garagensound war. Dann, Philipp Bölter war mehrfach da, Leon Rudolph war mehrfach da. Die haben immer super gespielt. Matt and Mist, Falco Pross. Und die Lea, die gibt es leider nicht mehr, die waren da. Und da habe ich Mitschnitte, die wirklich CD-like sind. The Universal Power Supply, die gibt es leider auch nicht mehr. Die haben ganz am Anfang dann ihre Akustik-CD hier praktisch mit einem Akustikkonzert in meiner Sendung released. Tap 2, die Reunion damals vor vielen, vielen Jahren, da waren die vorab im März bei mir im Studio. Da hat der Joe Kraus noch bei uns im Internet sich die Texte von seinem Song, ich glaube Flag My Head war es oder so, rausgesucht, und dann haben die zusammen im Studio gespielt. Und das war übrigens, da hat jemand ein Video gemacht und das Video war auch bei dem großen Bruder in Norddeutschland beim NDR auf der Homepage aus meiner Sendung. Sehr lange. Und ich komme ja aus dem Norden und habe dann immer natürlich mit stolz geschwellter Brust gezeigt, hier, guck mal, das bin ich. Das war, also da waren einige, und ich glaube, wenn ich jetzt mir alles mal so durch den Kopf gehen lasse, dann fallen mir 10, 15, 20 richtig geile Sachen ein.
Was da jetzt auch schon mit rauskam, ist ja auch dieses Bandsterben, dieses neue Bands, die rauskommen. Wie würdest du, ich denke mal, du guckst ja als Musiker eh ein bisschen anders drauf, weil du bist ja natürlich damit auch konfrontiert, dass man eine Band gibt, dann löst man sich auf, dann entsteht wieder was Neues. Wie würdest du das so allgemein in der Musikszene in Ulm schreiben?
Ja, also gerade die jungen Bands, viele Studenten dabei und so auch gerade ganz viele Bands aus meiner Anfangszeit, also da gibt es nicht mehr so sehr viele, die haben sich dann tatsächlich aufgelöst. Aber was hier in Ulm toll ist, man kennt sich, also viele kennen sich so untereinander, und löst sich die eine Band aus, dann gibt es ein Gewusel, Gemischel, und dann entstehen aus den Musikern wieder neue Projekte. Und das finde ich richtig cool. Die Musik ist dann vielleicht ein bisschen anders und Texte und alles andere auch. Und die müssen auch erst wieder miteinander auskommen. Aber also es ist ganz selten, dass irgendwelche Musiker dann sagen, nee, ich mache nichts mehr. Das war meine Band und ich mache nichts mehr. Aber Bands sterben generell, ja, es ist immer schade. Aber bei jungen Leuten ist es natürlich häufiger als bei älteren Musikern.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass der Sound mit 12 Musikern ein bisschen garagig geklungen hat. Gibt es auch so Momente, wo du im Nachhinein einfach nur ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, um Gottes Willen, so quasi Outtakes?
Outtakes fand ich cool, wenn man Text vergessen wurde, sich die Band dann kaputt gelacht hat und nicht mehr weiterspielen konnte, oder wenn Saiten gerissen sind, wie bei Fugitive Dancer, wo sogar alle dann aufgehört haben, sich kaputt gelacht haben, da reißt immer die Saite. Ja, so Kleinigkeiten gab's. Ansonsten gab's eigentlich keine großen Outtakes oder schlimme Sachen in der Sendung. Außer, dass ich einmal eine bekannte Persönlichkeit hier vorgestellt habe, den geschäftsführenden Gesellschafter einer großen Ölfirma, mittlerweile Weltmarktführer. Und weil ich immer gesagt habe, geschäftsführender Gesellschafter der Firma bla bla bla, durfte ich dann hinterher guten Tag beim Programmrat sagen. Und da hat mir gesagt, dass ich 42 Mal in der Sendung den Firmennamen gesagt habe und das bei einem nicht kommerziellen Sender. Ja, war halt so. Und dabei war ich tatsächlich nach der Sendung, ich habe ein Vorgespräch mit dem gemacht, ich habe gesagt, Herr Prost, also wir müssen, es ist keine Werbung erlaubt, wir müssen da wirklich beim Thema bleiben. Wir machen einen kurzen Blog über Informationen zur Firma, aber ansonsten Musik, ihr Leben, ihre Berührungspunkte mit Musik, ihr Sohn und so weiter und so fort. Und er hat sich eigentlich sehr, sehr gut dran gehalten. Übrigens ein toller Mensch, aber wirklich richtig gut dran gehalten. Es war halt ich, der immer ihn so vorgestellt habe. Und dann natürlich dieser eine kurze Blog, der aber nicht so relevant war, glaube ich. Und ich ging aus der Sendung raus und dachte, Glück gehabt, der hat mich jetzt nicht unter den Tisch gequatscht und hat das als Werbung für seine Firma genommen. Ist doch eigentlich gut gelaufen. Ja, und am nächsten Tag kam der Anruf. Jens, komm doch mal vorbei.
Ah, 42 Mal ist eine starke Nummer.
Ja, Leon Rudolf, ganz begnadeter, talentierter Singer-Songwriter aus Ulm. Da war eine Sendung, ich glaube damals gab es die Liffey Looms noch nicht und es war noch eine Sendung für die Shortsellers. Die Ina war da und der Leon war da und es waren, glaube ich, noch so 10 Minuten, Viertelstunde, 10 Minuten bis zur Sendung und wir haben noch mal kurz besprochen, Ablauf, Inhalte und dann meint er plötzlich, huch, ich habe die Musik vergessen. Da habe ich gesagt, ja, ganz toll, Leon, wie wollen wir jetzt eine Sendung ohne Musik machen, eine Stunde quatschen? Ja, dann hat sich die Ina bereit erklärt, dann ist sie aufs Fahrrad, ist wahrscheinlich wie eine Wilde durch Ulm geradelt und die Sendung ging an, Anmoderation, paar Smalltalk-Worte hin und her, da stürmte sie rein und hat mir gleich die CD rübergereicht und dann war die Sendung gerettet. Ach ja, der Leon.
Ah, ich denke mal, da hast du wahrscheinlich 7000 Geschichten auf Lager, oder? Über so Mini-Missgeschicke, die halt dann doch immer mal wieder vorkommen.
Also ich habe ja immer versucht, gerade durch ein Vorgespräch, ein ausgiebiges Vorgespräch, die Leute kennenzulernen, die Themen, über die wir sprechen werden, ungefähr auf dem Schirm zu haben, solche Missgeschicke auszublenden. Aber natürlich, ich habe mal eine Plattform gemacht, We Invented Paris, wollte als Gast kommen. Ich war pünktlich da, die nicht, haben dann schon geschrieben, dass sie später kommen und dann habe ich gequatscht und ich hatte, glaube ich, schon eine CD von, hatte ich eine CD? Ja, ich glaube, ich hatte eine CD und ich glaube, ich habe auch ein Stück Musik gespielt und dann ging es fast 20 Minuten, 16, 17 Minuten und dann kam der erste von denen reingestürmt, den haben sie auf Olgastraße rausgelassen, der ist dann hierher gelaufen und dann konnte ich mit dem wenigstens schon so ein paar andere Worte wechseln, ja, sowas, klar. Oder einmal hatte mein Zug Verspätung 2 Stunden, Sendung mit Walter Spierer. Da bin ich heute noch den Vorgängern 112 sehr dankbar. Dann habe ich die angerufen, hier hör zu, habe 2 Stunden Verspätung, ich schaffe es nicht, definitiv nicht. Könnt ihr meine Sendung übernehmen, Walter Spierer kommt. Und der Frank hat gesagt, ja klar, machen wir. Worum geht's denn da? Und dann habe ich denen meine Word-Datei mit den Inhalten geschickt. Habe gesagt, der Walter bringt Musik mit und dann könnt ihr euch da so ein bisschen dran halten und dann macht er eine tolle Sendung. Was sie dann noch gemacht haben und pünktlich zur Abmoderation bin ich dann auch ins Studio gekommen. Ja, gibt's in 10 Jahren passiert ziemlich viel. Aber man kann auch ziemlich viel organisiert ausblenden.
Ja, man muss ja sagen, du bist ja da schon sehr akribisch, was die Vorbereitung angeht. Also was sind 6, 7 Word-Seiten regelmäßig pro Gast? Wie bereitest du dich immer auf die Sendungen vor?
Ich mache meistens am Montag vor der Sendung, also meine Sendung ist ja montags um 7, geht dann bis 8 und meistens habe ich 20, 30 dann Termin gehabt in einem Café in der Nähe. Ja, irgendwo in der Nähe, wo es dann halt vom Weg her gut war und wo man sich gut unterhalten konnte. Da habe ich mich mit den nächsten Gästen getroffen, habe gesagt, hier, wir brauchen jetzt 2 Stunden und dann habe ich die quatschen lassen. Einfach so ein paar offene Fragen gestellt, so Grundzüge erläutert, wie so was aussehen kann und von wann bis wann und dass sie einen Mitschnitt kriegen, dass ich ein Live-Stück haben will und sowas alles. Und dann, ja, dann hat es eine Viertelstunde, war ein bisschen so Fremdeln. Aber wenn die dann von sich erzählen und ich habe sie einfach erzählen lassen, dann wird das ganz schnell warm und erzählen die. Ich habe mir dann ganz viel mitgeschrieben und habe das dann zu Hause abgetippt und das wurden dann 6, 7 Word-Seiten. Und da habe ich mir dann auch so die Themenauswahl, den Aufbau der Sendung rausgezogen. Weil ich hatte von Anfang an immer so ein bisschen Na, Schiss kann man nicht sagen, aber so ein bisschen Bammel, dass 5 Minuten vor Schluss dann die Gäste noch sagen, ja, aber das Wichtigste haben wir noch gar nicht geredet. Und oh, das wäre dann doof gewesen. Und in diesen Vorgesprächen, da kam unheimlich oft einmal der Satz, hier, das ist es aber nicht fürs Radio, wenn dann irgendwas erzählt wurde, was in der Szene noch nicht bekannt war und so weiter, kam dann natürlich auch nicht im Radio. Oder dass ein Bandmitglied zum anderen gesagt hat, das wusste ich ja noch gar nicht. Und das war dann immer ganz cool. Und da konnte man sich dann auch immer schön festhalten, dass man einen roten Faden durch die Sendung hat. Es ist ja, tut ja einem selbst auch gut, wenn man weiß, man hat alles dabei, man hat einen roten Faden, kommt nicht immer wieder aufs gleiche Thema in allen Blöcken, weil das ist ja auch anstrengend für die Zuhörer.
Heißt, Montag war dein klassischer Radiotag. Erst Sendung, abends dann noch die Vorbereitung auf die nächste Sendung.
Ganz genau.
Heißt, die Gäste sind bei dir ein- und ausgegangen.
Ja, richtig. So war das ungefähr. Und dann hat es auch immer bis nachts gedauert. Und dann musste ich mir immer noch einmal die Woche Zeit freischaufeln, wo ich dann halt alles abgetippt habe. Oh, das war immer ätzend.
Erst glaube ich, vor allem wenn man dann 2 Stunden mit jemandem zusammenhockt, kommen ja doch mehr als 5 Worte dabei raus.
Oh ja.
Also, wer ist denn das, so eine Quatschtante?
Ach, das ist unterschiedlich. Und ich habe ja die Quatschtanten auch immer ganz, ganz gern gehabt. Also, weil dann hatte ich immer viel Stoff. Also, am längsten gesessen habe ich mit der Geschäftsführerin vom Roxy damals, mit der Laurence. Da haben wir 5,5 Stunden gesessen. Erst in der Naschkatze, da haben sie noch ihr Fahrrad geklaut und dann hat die zugemacht, dann sind wir noch woanders hin und es gab so viel zu erzählen aus ihrem Leben. Das ist ja auch total spannend, wenn die erzählen. Oder ich weiß, als Benzin das erste Mal da war, die sind ja auch grandios, haben sehr viel erlebt, können fantastisch erzählen, das kann man gedruckt so übernehmen, wie die es sagen. Sind auch sehr intelligent, die Leute, und machen tolle Musik. Und da habe ich 35 DIN A4 Seiten vollgeschrieben. Vollgeschrieben.
Oh. Ich meine, wie viele Stunden Sendung hättest du dafür gebraucht?
Ich weiß es nicht, aber genug. Und also wenn wir 3 Stunden gemacht hätten, wäre, glaube ich, keine Minute langweilig geworden, so wie die, was die alles zu erzählen hatten. Wir haben auch so viele Sachen einfach nicht geschafft. Wir haben übrigens sehr, sehr oft viele Sachen nicht geschafft. Das war dann immer so nach 30, 40 Minuten, dass ich dann in einer Musikpause, wenn wir Musik von CD gespielt haben, dass ich gesagt habe, so Jungs, wir haben das noch, das noch, das noch, wir müssen das zusammenfassen, wir schmeißen das ganz raus, das ist nicht so wichtig und hier dieses Thema können wir da noch mit einfließen lassen, dann kriegen wir das irgendwie noch alles unter und haben trotzdem viel nicht geschafft.
5,5 Stunden.
5,5 Stunden, das ist ja. Und wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Minute spannend.
25 Jahre. Free FM. Länger on air als Berblinger. Zur Gründung waren sich nicht wenige Kritiker sicher. Ein voll ehrenamtlicher Radiosender hält sich keine 3 Jahre on air. Jetzt wird Radio Free FM 25. Und damit das so bleibt, benötigen wir eure Unterstützung. Wir müssen auf DAB Plus, bevor UKW abgeschaltet wird. Derzeit sieht uns die Politik dort mal wieder nicht. Sie wollen uns auf ein Internetabstellgleis schieben. Oder noch besser, freies Radio wird mit der UKW-Abschaltung auch gleich stillgelegt. Die Jugend streamt schließlich nur noch. 1995 war man auch mal der Meinung, die Jugend schaut nur noch MTV und Viva. Wie seht ihr das? Hören wir uns auch noch in 25 Jahren? Werdet Fördermitglied, denn wir bleiben weiterhin länger on air als Berblinger.
Free FM. 35 DIN A4 Seiten ist natürlich auch eine Hausnummer. Ich überlege gerade, ob ich jemals mit allen Skripten, die ich insgesamt geschrieben habe, überhaupt auf diese Summe komme. Und ich fühle mich etwas schlecht.
Tja, ja, lad mal Benzin ein.
Aber natürlich auch eine Sache, wo wir vorhin unterbrochen worden sind durch einen Anruf von diesem besagten Leon, über den wir gerade noch gesprochen haben. Dein Werdegang, wie du da überhaupt dazugekommen bist. Du hast ja gesagt, du bist dann beruflich einfach nach Ulm gewechselt.
Ja, genau. Und da in dieser Firma, das war 2006 bin ich nach Ulm gekommen und ja, 2009 muss das dann gewesen sein, wo ich den Alex kennengelernt habe und 2010 ging dann die Sendung los, irgendwie so ganz grob gesagt, also nagel mich da nicht fest, aber so war es ungefähr.
www.freefm.de. Gehen wir vielleicht nochmal zurück auf vielleicht so kurz vor der Gründung sozusagen von Music in Ulm. Du hast gesagt, du kommst aus dem Norden.
Ja.
Wie bist du dann überhaupt nach Ulm gekommen?
Mit dem Auto. Ist ganz einfach. Es gibt Autobahnen und so weiter.
Hat es berufliche Gründe gehabt?
Hat berufliche Gründe. Ja, ich habe vorher schon in der Musikbranche gearbeitet, habe BWL studiert, komme aus
Wo in der Musikbranche?
Erst Musik Meier. Das ist so ziemlich der größte Musikdistributeur, wie so ein Großhändlervertrieb in Europa. Das war in Marburg, da habe ich in Marburg gearbeitet. Und dann gab es noch eine Zwischenstation und dann war ich in der Musikbranche bei der Firma Warwick, die Deutschlands älteste Gitarrenhersteller, mit Framus, das war der Vater. Und die Warwick ist Deutschlands größter Bassgitarrenhersteller. War aber eine nicht empfehlenswerte Sache. Und da war ich ein Jahr und das war in Sachsen, in Markneukirchen. Und dann habe ich bei der Firma Hammersport hier in Neu-Ulm bei den Fitnessgeräten im Export angefangen.
Was ja auch bei dir auch in der Doku bei uns im Sender ja immer wieder auftaucht, das sind deine legendären Sendungen während der Kulturnacht.
Oh, das war cool, ja. Ja, Kulturnacht, da hieß es irgendwann ja, wir beteiligen uns mal und haben mich gefragt, ob ich das machen würde und ich wusste eigentlich gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Und ja, also es wurde auch legendär, weil halt die Organisation vom Team hier so cool war, dass ich mich eigentlich um nichts gekümmert habe, sondern nur praktisch ein bisschen meine Sendung gemacht habe und habe dann ein paar Bands gefragt, wo ich wusste, dass die, wenn die live spielen, dass das auch für anwesendes Publikum gut ankommt. Und dann waren das 5, 6 Bands oder 7 Bands. Und dann habe ich eine verkürzte Version von Music in Ulm gemacht. Und ja, das, dann war das, weißt du, das ist so interaktiv. Dann kommen plötzlich ganz viele Leute, dann geht das los. Dann habe ich eine tolle Band da, die erzählen tolle Sachen. Die Leute hören zu, es geht keiner weg, die bleiben alle da. Die Musik wird nicht nur klapp, 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 sondern richtig groß Applaus. Und dann kommt vielleicht noch mal ein kleines Kind nach hinten mit so großen Augen und guckt mal hier, guckt mal da. Und der Papa ist dann ganz stolz. Und dann darf das Kind auch mal hier was machen und da was machen. Und die Gäste gehen auch mit. Das ist so eine ganz runde Sache. Und das war, ja, ich glaube, ich habe einmal allein gemacht. Einmal mit dem Pico, lieben Gruß an den Pico, Stefan Dötterer, der jetzt auch Musiklehrer, ich glaube, in Weingarten ist, hat bei Joe Picks gespielt und ist jetzt Schlagzeuger von Tommy Haug. Der hat mich sehr lange unterstützt, hat auch riesig viel Spaß gemacht. Und einmal mit der Maya Jasmin Schoss, die wirst du nicht mehr kennen, die hat hier mal, ich glaube, ein Praktikum gemacht oder sowas. Ihr Bruder ist auch Musiker, hat bei Cortex gesungen, der Kay. Und wir haben uns dann da auch hingesetzt und haben auch so eine super Kulturmarkt gemacht und die war jetzt neulich auch im Fernsehen. Die ist jetzt Schauspielerin, Regisseurin und geht einen schönen künstlerischen Weg. Ja, und legendär war es halt, weil ich coole Bands da hatte, coole Sachen zum Erzählen und immer ein cooles Publikum. Und das, wenn jetzt nur 3 Leute da gewesen wären, wäre die Band vielleicht nicht so motiviert gewesen und dann hätte es sich vielleicht ein bisschen gezogen. So war es proppevoll jedes Mal und dann ist es ein Selbstläufer.
Was macht für dich die Faszination Radio aus?
Ich kann viel quatschen, ohne dass mich die Leute sehen. Ach, ich weiß nicht. Radio ist ja sowohl Information als auch Musik. Ich bin sehr neugierig, deswegen auch diese ganzen Sachen mit den Bands, mit Radio, mit Information. Ich bin aber auch sehr, sehr musikaffin und da auch nicht nur in eine Richtung festgelegt, sondern also ich beziehe es jetzt mal auf meine Sendung. Und ich konnte in meiner Sendung halt vom Jazzmusiker über einen Klassikmusiker bis zum Metal-Freak alles ranholen und das hat mir alles gefallen. Ich habe sogar mal den St. Georgschor da gehabt. Da haben wir ein ausgiebiges Vorgespräch gemacht und die haben dann 8 Stücke live gesungen. Da habe ich sogar positive Resonanz aus Amerika bekommen. Da hieß es, am Brunnen vor dem Tore hat mir am besten gefallen. Ja, und das ist halt so, dass so Musik und Information an ganz viele Leute auf eigentlich ganz einfachem Weg herangetragen werden kann. Als Konsument, dass ich halt Radio einschalte und wenn mir das eine nicht gefällt, schalte ich weg zu was anderem. Und dann irgendwo finde ich schon irgendwas, was mir gefällt, was zunehmend schwieriger wird durch diesen ganzen Mainstream. Ich bin ja eigentlich Mainstream-Musikfan. Also ich mag das sehr gerne, aber so, dass alles so gleichgewaschen wird, das gefällt mir nicht so. Oder dass die ganzen Musikstücke gekürzt werden. Ist das eigentlich mal aufgefallen, dass bei anderen Sendern bekannte Musikstücke, da kommt plötzlich nur eine Strophe, nur ein Refrain und dann ist es vorbei. Oder da fehlt ein Solo oder da fehlt eine andere Strophe.
Ja, ich manchmal bin ich sogar ich der Grund dafür bei einem größeren Sender in Ulm.
Nee.
Doch, wenn die Live-Übertragung zum Beispiel aus dem Stadion stattfindet, ja? Dann habe ich ja nur bestimmte Slots. Und wenn das Spiel spannend ist, brauchst du natürlich mehr Zeit und dann kürzt der Redakteur manche Songs.
Kürzen ist okay, das verstehe ich. Wenn keine Zeit da ist und man fadet früher aus und so weiter, das Das gab es früher zu meiner Zeit auch schon. Nein, nein, ich meine das anders. Da ist ein Song, der wird von vorne bis hinten gespielt. Und der normale Song, meistens sind es Klassiker, ist Strophe, Bridge, Refrain, Solo. Da kommt dann nur eine Strophe, nur eine halbe Bridge, ein Refrain und nur ein halbes Solo. Und dann kommt die letzte Strophe und dann ist es vorbei. Als ob das ein ganzes Lied wäre. Und das ist aber innen brutal gekürzt, perfekt gemacht, richtig professionell, aber es fehlen einfach Sachen. Wenn ein Klassik-Rockstück 6 Strophen hat und dann gibt es nur eine einzige Strophe mit dem Refrain dabei und der Refrain wird dann nachher nochmal wiederholt, das ist es nicht. Also ärgere ich mich wirklich und da habe ich auch einen ehemaligen Kollegen, der jetzt beim anderen Sender ist, habe ich dementsprechend auch schon geschrieben. Ja, und Radio machen ist natürlich einmal das Senden an ganz viele Leute, weil es hört ja doch immer der eine oder andere. Ich kriege ja dann doch immer wieder Feedback und freue mich tierisch darüber. Aber auch, gebe ich ganz ehrlich zu, ganz egoistisch, das Kennenlernen von Musikern, Kennenlernen von der Branche, Kennenlernen von tollen Leuten und meine Neugier dadurch befriedigen und so Lebenswege, Biografien mitkriegen, war schon interessant.
Hast du arg geweint, als du gewusst hast, ich ziehe jetzt um und jetzt wird Radio Free FM erstmal stilllegen?
Nee, komischerweise gar nicht so. Ja, ein bisschen. Also es ist gerade mal so diese Zahl 500, aber die kann ich noch machen. Aber also gerade wenn es beruflich bei mir sehr stressig ist und dann den Anspruch auch noch haben, eine vernünftige Sendung zu machen, eine vernünftige Vorgespräche zu führen und die Sendung dann und das vernünftig abzutippen und nicht zu schludern und so weiter. Also es hat mich manchmal doch arg gestresst. Und bis zur Sendung hatte ich dann schon das Gefühl, oh, nee, warum tust du dir sowas an? Und dann war so eine geile Sendung wieder und dann hinterher wieder raus. Also auch letzte Woche nach meiner Sendung bin ich raus und habe mir gedacht, da wird dir einiges fehlen. Aber als ich da diese berufliche Entscheidung getroffen habe, da war es nicht so präsent. Ich muss auch zugeben, da war halt Urlaub dazwischen, Messen dazwischen, beruflich eine heiße Phase dazwischen, wo ich ein paar Vorproduktionen hatte, wo ich halt nicht im Studio war. Sonst wäre es mir schwerer gefallen. Aber wenn ich jetzt wieder hier sitze und wieder die Leute auch sehe und so weiter, dann ist es schon, ja, nicht so einfach.
Da fallen mir auch dieser Meilenstein 500. Schon cool, ja. Es ist schon, das ist wirklich eine Hausnummer. Also 500 Sendungen, also mit Music in Ulm, würdest dich freuen, wenn das mit jemand anderem weitergeht? Oder bist du dann, sagst du, das ist mein Baby und jetzt ist dann auch gut?
Ich weiß es selbst nicht. Die Frage habe ich mir schon ein paar Mal gestellt. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn es gut weitergeht, so in gleichem Maße, wenn halt alle Musikstile bedient werden und wenn es nicht nur bei den Bands oder Musikern bleibt, sondern auch Produzenten, Festivals, bekannte Leute und sowas alles auch mal dahin. Und wenn sich wirklich jemand auch richtig viel Mühe gibt. Ich würde mich sehr ärgern, wenn es jetzt jemand übernimmt und dann nur halbherzig macht und oder nur seine eigene Musik pushen will oder sowas. Das wäre sehr schade. Das wäre wirklich sehr schade. Ich glaube, das wäre auch, weißt du, die Leute haben es auch gemerkt, dass ich es gern gemacht habe und dass ich auch keinen bevorzugt habe und so weiter. Und wenn mir was anvertraut wurde, dass ich es nicht weitergetragen habe oder so. Und wenn jetzt jemand kommen würde, der keinen Elan reinsteckt, wäre es doof. Ansonsten, wenn es jemand weitermacht, der richtig Bock drauf hat und in der Szene sich umtreibt und ja, wäre schon, würde ich mich freuen. Weil das ist eine super Plattform dafür.
Wenn du jetzt sagen, auch gerade in Berlin bist, wie akribisch verfolgst du dann weiterhin Free FM?
Ich fange einen neuen Job an. Ich fange eigentlich ein ganz neues Leben an. Meine Band habe ich gekündigt. Für die Zeitung schreibe ich nicht mehr. Free FM muss ich aufhören. Und ich muss halt mich in ganz neue Produkte und ganz neues Metier einarbeiten. Ich habe mir ein Jahr gegeben, wo ich keine Musik mache und wo ich mich auch nicht um Radio oder Ähnliches bemühen werde oder so. Und ja, Free FM, es gibt so ein paar Sendungen, die sind schon cool. Die habe ich, 112 zum Beispiel, habe ich immer sehr gerne gehört, Flower Power, aber auch DJ Mad Pirate mit, das heißt ja nicht mehr Mad Pirate, Drap-Teil, mit Irie Listening. Dann der Andy Flache, das war zwar immer heavy und manchmal war es auch zu heavy. Oder der Erwin mit seiner Blues-Sendung, Dienstag ist das, glaube ich, alle 14 Tage, da habe ich gelegentlich mal alle vier Wochen sogar nur noch, ja, oder war auch nur alle vier Wochen. Und immer wollte ich reinhören bei den Italienern und die habe ich leider am wenigsten gehört. Das waren so Sachen, die mochte ich sehr. Die mochte ich wirklich sehr. Es gab auch Sendungen, die haben mir nicht so zugesagt, die nenne ich jetzt aber nicht. Die waren mir zu abgefahren einfach. Finde ich aber cool, dass halt so eine Musik, so eine Szene auch eine Plattform hier findet. Die hat mit Sicherheit auch ihre Fans, aber das wäre nicht meins gewesen. Ja, immer mal gucken, was ich da verfolgen kann. Zum Glück geht ja alles übers Internet und da muss ich mal schauen.
Jetzt hast du gesagt, du bist ein Jahr lang keine Band, kein Radio, gar nichts, nur auf den Job konzentrieren. Ja. Es heißt ja für mich, dass nach einem Jahr und einem Tag The Return of Music in Ulm gar nicht mehr so weit weg liegt.
Also Return von Music in Ulm wahrscheinlich nicht, aber es ist auch so, ich gehe nach Berlin. Und wenn ich jetzt mal meine Band und meine Sendung gleichsetze, weil die Band ist ja auch tierisch erfolgreich hier in Ulm, ich weiß, dass ich beides in der Form in so einer riesigen Szene nicht mehr finden werde. Klar, kann ich wieder eine Sendung machen, ich werde auch Kontakte bekommen, es gibt auch Leute, die hier noch Sendungen machen, die in Berlin sind und die können mir vielleicht auch weiterhelfen, aber um sich so, wie ich jetzt in der Szene drin bin, da reinzuarbeiten, dauert es halt auch 10 Jahre. Und da würde es genauso lange dauern und die Szene ist viel größer. Und dann wäre ich trotzdem nur so ein kleiner Baustein und würde mich gar nicht so gut auskennen, wie ich es hier vielleicht kann. Das ist auch noch so ein Punkt. Vielleicht, wenn mich das Broadcasten reizt, wenn mich so diese Radioarbeit mit der Vorbereitung, mit Senden, mit der Technik, mit allem drum und dran wieder packt, dann werde ich wieder was machen, aber mir ist total bewusst, dass es nicht mehr so einen Stellenwert haben wird wie Musik in Ulm. Und mit der Band genau dasselbe. Wenn ich dann mir eine Band suche, ich werde viele Bands finden und vielleicht auch mit toller Musik, aber ich werde nicht mehr so eine erfolgreiche Band finden, wie Jesus George hier in Ulm ist. Ist mir klar.
Heißt, dich packt es vielleicht wieder mit dem Radio machen, aber es wird nicht mehr diese gleiche Leidenschaft in dir auslösen wie jetzt dieses Musik in Ulm.
Das weiß ich nicht. Die Leidenschaft wird noch da sein, aber das, was mir die Leidenschaft einbringt, das wird wahrscheinlich was ganz anderes sein. Ich meine, Ulm ist eine kleine Stadt, eine kleine Szene. Da kenne ich von der Frau Mann als Bürgermeisterin, die schon in meiner Sendung war, Theaterleute. Also nachdem der Wechsel war beim Intendanten, aber der alte Andreas von Stuttnitz, mit dem habe ich mich geduzt, der war zweimal da, Frau Weißert war da, Operndirektor, der Scafati vom Ballett war da, die Vertriebsleiterin war da und die GMDs waren beide da, Handschuh und Geres damals noch. Und dann auch die Schülerbands, und die sich auch als Schülerbands gegründet haben, vielleicht größer wurden oder nicht. Oder auch die Anfänge von dem Leon Rudolph, der war bei The Voice zum Schluss, der ist jetzt professionell richtig gut unterwegs und hat damals, habe ich im Hinterzimmer bei irgendwelchen Partys mit dem noch über seine berufliche Zukunft gesprochen. Weißt du, solche Sachen. Ich werde vielleicht wieder Radio machen wollen, aber dann werde ich halt eine kleine Nummer irgendwo sein und dann wird es mir genauso viel Spaß machen. Ich werde genauso viel Leidenschaft reinstecken, aber es wird diese kleine Nummer im großen Berlin bleiben. Das ist der Punkt.
Berlin kann dir da einfach nicht das geben, was dir halt Ulm hier geben konnte.
Denke ich auch. Wobei da von der Kultur her, von der Vielfältigkeit als Konsument kann mir Berlin viel mehr geben als Ulm.
Machst du dann überhaupt in dem einen Jahr, wo du dich ja nur aufs Arbeiten konzentrierst, wie viele Konzerte wirst du grob geschätzt damit machen?
Das.
Null? Fragezeichen?
Das ist eine Frage, die kann ich überhaupt nicht beantworten. Nee, ich werde natürlich bestimmt ich gehe ja gern zu Konzerten, werde auch zu einigen hingehen, aber der Fokus liegt ganz klar auf Arbeit, neue Produkte, neue Strukturen. Die Szene bleibt die gleiche, also die Branche bleibt die gleiche. Aber da ist der Fokus, da muss ich gut werden. Und wenn ich das bin, da eingearbeitet bin, dann schaue ich, Konzerte. Ich bin auch hier nicht mehr so viel auf Konzerte gegangen zum Schluss. Ich weiß gar nicht, warum.
Zu viel kannst du alles in ein paar Wochen noch alles reindrücken, was jetzt noch so geht.
25 Jahre Free FM.
Radioaktiv. Wir wollen weiter strahlen. Freie Radios sind aus sozialen Bewegungen entstanden. Gegen AKWs, Startbahn West und Pershing 2 Stationierung engagierten sich viele Menschen. Die großen Medienhäuser hatten die Breite der Bewegung unterschätzt und wenig bis gar nicht berichtet. Deshalb waren die BürgerInnen sauer und gründeten Piratensender. Sie kämpften zuerst für die Legalisierung und dann für eine flächendeckende Verbreitung des Bürgerradios. Vorreiter war vor allem Radio Dreieckland in Freiburg. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, diese Rolle einnehmen zu können. Ein Verbreitungsweg über UKW und in naher Zukunft DAB+ ist für uns unabdingbar. Macht mit, rettet eure Themen und werdet Mitglied.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Jetzt haben wir ja schon vorhin mal über einen peinlichen Moment gesprochen in der Sendung, über ein paar Fauxpas. Was ich dich, glaube ich, noch gar nicht gefragt habe, was so die wahren Momente waren, wo dir auch so ein bisschen das Herz aufgegangen ist.
Als Kosho von den Söhnen Mannheims da bin, war ich geflasht, das weiß ich noch, weil es einfach ein fantastischer Musiker ist. Als eine wirklich Hardcore-Metal-Band, die sich lange gestreut, die unbedingt in meine Sendung wollte, sich aber immer gesträubt hat, was live zu spielen, als die dann sagten, wir haben einen Song umarrangiert für zwei Western-Gitarren, dass es sich so ähnlich wie Lagerfeuer anhört. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen geflasht, weil es einfach cool war. Oder Helmut Hattler nach seiner Krankheit, als er dann ins Radio zu mir gekommen ist und da auch ganz viel von erzählt hat, von sich aus frei heraus. Das war ein ganz berührender Moment, weil mit dem bin ich durchs Radio eigentlich ganz gut befreundet. Der liefert mir die Weintrauben für meine Marmelade. Und den besuchen wir auch öfter mal. Und da haben wir das mit seiner Krankheit hautnah miterlebt. Eigentlich waren wir an dem Tag zum Frühstücken bei uns auf der Terrasse verabredet. Vorher hieß es erstmal, ja, ich weiß nicht, wie es mit meinen Kindern ist, aber dann ja, Kinder ist geregelt, wir können kommen. Und dann ja, mein Arzt hat eine leichte Lungenentzündung diagnostiziert, ich glaube, ich muss absagen. Und dann sind wir noch vorbeigefahren bei ihm, haben aus dem Garten Salbei und Rosmarin und Thymian und sowas gerupft und haben Honig genommen, ein Glas Honig und haben ihm das vorbeigebracht, so als hier, dann werd mal wieder gesund. Und dann hat der Max, sein ältester Sohn, aufgemacht, war total ernst. Und wir dann da so, das wollten wir dem Helmut vorbeibringen und gute Besserung und schnell wieder weg. Und da war uns schon klar, das ist alles nicht so, wie es sein soll. Und dann haben wir es halt alles mit der Leukämie ganz früh erfahren und auch begleitet. Und ja, und dass er dann halt danach, als das dann überstanden war, zu mir ins Radio gekommen ist und da erstmal alles so frei erzählt hat, wie er es vorher, glaube ich, noch gar nicht gemacht hatte. Das war auch ein berührender Moment.
Kochst du gerne?
Ja.
Was sind dann so deine Hobbys neben Arbeiten, Konzerte besuchen, Band spielen und Radio machen?
Kochen aus Resten, einfach so rumprobieren. Ich habe eine riesen Gewürzschublade und dann wird halt irgendwas gemacht. Und dann wird halt hier mal dran gerochen, da mal dran gerochen und dann ist das ja gut, dann passt und dann das. Marmelade machen, so aus allen möglichen Sachen und da rumprobieren, das mache ich sehr gerne. Früher habe ich gern gemalt, viel mehr Zeit bleibt auch nicht. Garten ist, kann mal entspannen, wenn man da mal so ein bisschen was macht. Im kleinen Garten, damit es schaffbar bleibt. Sport, früher viel und gern und hoch Fußball gespielt, als ich noch jung war. Nicht so dick.
Welche Liga?
Ach, das war damals zweithöchste deutsche Jugendliga und wir haben halt gegen die...
Bei welchem Verein?
Ach, das war bei uns in Norddeutschland, das war so eine Jugendspielgemeinschaft, aber wir waren halt so gut, dass wir da auch mitgespielt haben. Gegen Hessler habe ich schon gespielt und wie heißt der Ex-Trainer von 96 Slomka, als er noch in Miesburg war, Stern Miesburg, damals so Arminia Hannover, Havelse 96, das waren dann auch so... Kopenhagen habe ich mal gegen Tomforde habe ich zwei Kopfballtore gemacht. Klaus Tomforde von St. Pauli. Von Kopenhagen, den Trainer, habe ich mal abgeschossen, weil ich da im Spiel zwei Tore geschossen habe. Es war zwar ein Turnier, aber der durfte dann danach gehen. Aber das habe ich verlernt. Man kann Fußball verlernen. Dann habe ich mir das Bein gebrochen, als ich von der hohen Liga zurück in meine Bauernliga aufs Dorf zurückgegangen bin, mit zwei Freunden zusammen und innerhalb von einer Saison waren wir alle drei schwer verletzt. Bei mir hat es anderthalb Jahre gedauert mit dem Beinbruch. Dann habe ich wieder gespielt, aber dann habe ich irgendwann auch aufgehört. 99 mein Abschiedsspiel und dann ewig lange nicht gespielt. Und dann habe ich hier in meiner Freizeitfußballmannschaft wieder angefangen, so ein bisschen zu kicken. und habe mich gewundert, dass das nicht mehr geht. Spielst du Fußball?
Ich habe auch lange, mittlerweile auch nur noch hobbymäßig.
Rechtsfuß, Linksfuß, beidfüßig?
Ich würde mir jetzt beidfüßig deklarieren.
Beides auch mit Gefühl, mit allem drum und dran genau gleich.
Rechts weniger Bums, dafür mehr Gefühl. Links ist mehr so Karacho.
Ah, okay. Bei uns damals, also ich konnte auch mit beiden, aber war Rechtsfüßler. Und nach dem Beinbruch war ich dann mit rechts nur noch so wie vorher mit links, hat aber auch gereicht. Und nachdem ich dann so lange nicht gespielt hatte, ich weiß noch, wo alles hin muss, wie man laufen muss, aber wenn ich gegen den Ball trete und der soll genau dahin, dann fliegt er woanders hin. Verstehe ich nicht.
Ich glaube, das ist ganz viel Hand, also so Fuß-Augen-Koordination und viel Kopfsache.
Ja.
Ganz viel Kopfsache.
Ja, kann sein, aber...
Ich glaube, das kann man ja bei dir eh auf alles beziehen, sowohl musikalisch, sendungstechnisch, als auch im Fußball. Bei dir war der
Kopf... Alles verlernt, meinst du?
Ja, das kann natürlich auch. Vieles halt einfach vom Kopf aus. Und ich glaube einfach, dass der Fußball dann kürzer getreten ist, weil bei dir Musik und natürlich auch die Radiosendung dann einfach straight der Fokus.
Kann sein. Kann wirklich sein, ja. Hm.
Was ist dein Beruf jetzt?
Also ich bin noch, meinst du, noch bin ich Verkaufsleiter beim Heftverlag. Kennst du bestimmt das Hausaufgabenheft. Da bin ich Verkaufsleiter. Gekündigt habe ich zum 15.12., bin jetzt schon freigestellt und ab 7.1. werde ich Vertriebsleiter beim RNK-Verlag. Die machen Formulare, Vordrucke, Verträge, sowas. Bisschen konservativer. Von dem stylischen Produkt in meinem Alter bin ich jetzt weg zu dem angemessenen, bisschen staubigeren.
Was hast du dann gelernt?
Es gibt viele Stories. Also wir könnten noch ein paar Stunden sitzen. Ich habe Abi gemacht und habe mir, weil ich ja zu meinem Verein zurückgegangen bin, direkt nach der schriftlichen Prüfung das Bein gebrochen. Und das hat anderthalb Jahre gedauert. Und dann hat mein Arzt damals gesagt, also ich wollte immer eine Ausbildung machen. Eigentlich wollte ich zur Polizei, weil mein bester Freund da war. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Gut, das hat nicht geklappt, als ich das Bein gebrochen habe. Und dann hat 86 hat mein Arzt gesagt, ja, wenn Sie eine sitzende Tätigkeit haben, dann kann ich Sie gesund schreiben. Ich glaube, das war Mai oder Juni. Und dann finden wir noch eine Lehre, eine Ausbildung. Da habe ich glaube, 3 Bewerbungen geschrieben oder so. Habe einen Job gekriegt als Großhandelskaufmann Ausbildung und wollte eigentlich nie wieder zur Schule gehen, weil ich komme vom Dorf. Meine Freunde haben alle schon Geld verdient und Auto gehabt dann irgendwann und sowas. Und dann hat mein direkter Chef, bei dem ich alles gelernt habe, hat gesagt, ich trete dich in den Hintern, wenn du nicht studieren gehst. Und ich, studieren? Okay, was kann man mal studieren? Hatte Kunstleistungskurs, konnte zeichnen, malen, sowas alles. Grafik hätte mich interessiert, Grafikdesign. Aber da brauchte man eine Mappe und Schulkolleginnen, die hatten alle sowas schon. Ich hatte natürlich gar nichts ausgefallen. Musik hätte mich sehr interessiert, aber ich kann keine Noten. Ich konnte damals auch noch kein Klavier spielen und Kompositionslehre und sowas alles. Theorie, keine Ahnung. Ich überlegte, okay, in der Berufsschule Volkswirtschaftslehre, das hat eigentlich mal Spaß gemacht. Ich war sowieso als Abiturient, habe immer gute Noten geschrieben, da hatte ich immer Einsen. Machst du das doch. Ich habe mich bei der ZVS angemeldet für mehrere Unis, habe gleich mal bei der Firma gekündigt. Der hat gesagt, nee, ich wollte Ihnen gerade Abteilungsleiterposten anbieten für die Abteilung Glas, Porzellan, Keramik. Nö, ich kündige. Oktober bin ich weg und ich hatte noch keinen Studienplatz, gar nichts. Und dann in allerletzter Sekunde kam die Zusage für Göttingen. Da bin ich dann hingefahren und Orientierungsphase und so weiter. Gar nicht überlegt, ob ich nicht vielleicht eine Wohnung bräuchte oder was man da alles so machen muss. Und dann hat eine Kommilitonin gesagt, ja, ich muss übrigens da ausziehen. Hat denn einer von euch noch keine Wohnung? Ich? Und dann noch ein anderer. Ja, könnte ich das doch mal angucken? Ja. Dann ist der andere nicht gekommen, dann hatte ich eine Wohnung. Habe ich VWL studiert. Das war das gleiche Studium wie BWL. Und dann war da ein Marketingprofessor, ein ganz junger, total fahrig und durcheinander. Und der hat einen großen Haufen Folien hingelegt, hat sich umgedreht, mit der Hand dagegen gehauen. Dann ist alles verteilt gewesen, hat eine andere Folie aufgelegt. Ja, guckt euch das mal an, ich muss das erstmal einsammeln. Der hat aber auch Musik gemacht und da auf dem Seminar haben wir auch zusammen gespielt. Der hat mich fasziniert. Dann habe ich Marketing, BWL in Fachrichtung Marketing studiert. Später Fachrichtung Marketing, Handel und Industrie. Und dann ewig lange studiert. Irgendwann, ich habe auch bei Milka noch gearbeitet, ich war noch in Kanada und irgendwann hat dann meine damalige Freundin gesagt, wollen wir nicht mal zu Ende bringen, die ganze Sache? Ach ja, können wir eigentlich mal machen. Vorher habe ich noch Diplomarbeit geschrieben, die wollte ich fürs Ölbusiness schreiben, ein Jahr. Ich hätte einen Job bei Wintershall in Kassel gehabt, hätte über Marketing im Ölbusiness schreiben können Und alles lief gut, bis es alles fest war. Dann hat dann mein Prof gesagt, nee, ich sehe mich nicht in der Lage, das fachgerecht zu bewerten. Scheiße. Muss ich das wieder absagen. Dann hat er mir aber vorgeschlagen, über psychologischen Kaufzwang zu schreiben. Hört sich geil an, ne? Ja, das ist auch so, da das zu analysieren, wissenschaftlich zu recherchieren, zu erarbeiten, Schlussfolgerungen ziehen, da war ich total begeistert, habe ich gleich zugesagt und dann hat er mir gesagt, dass es aber eine juristische Arbeit werden wird, weil das ein juristischer Fachbegriff ist. Ich habe dann nachher so einen Mix gemacht. Na, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch meinen Abschluss gemacht, nach vielen, vielen Jahren, was ich jetzt nicht reinsage. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt hast du so lange studiert, das findest du eh keinen Job. Wer nimmt dich nach so vielen Semestern? Jetzt gehst du erstmal ein Vierteljahr nach Italien. Hatte da Hotel gebucht, einen Sprachkurs gebucht, schon eine Route, wo ich dann überall langfahren wollte und alles. Und dann habe ich ein Gitarrenmagazin gelesen und da war eine Anzeige drin, dass ein Produktmanager für eine hochwertige Gitarrenmarke gesucht haben. Da habe ich gedacht, das wäre natürlich auch cool. Schreib's mal hin. Ich hatte noch keine Ahnung vom Bewerbungsschreiben und so weiter. Habe einfach hingeschrieben, habe eine Einladung bekommen und das war bei meiner letzten mündlichen Prüfung, musste ich das erstmal absagen. Ich habe gesagt, nö, kann ich nicht. Ich habe auch nicht um Ersatztermin gebeten, sondern nur gesagt, nee, da kann ich nicht. Dann bin ich zur mündlichen Prüfung, habe ich neuerliche Einladung bekommen und dann war ich zum Gespräch da und das hat sich gut angehört. Und dann habe ich 4 Wochen nichts gehört, dann habe ich mich gemeldet und dann habe ich bei diesem Vertrieb in Marburg als Assistent der Geschäftsleitung angefangen. Und nach einem halben Jahr habe ich mir gedacht, ja, es heißt ja immer, man muss dann so ein Feedback-Gespräch haben und so eruieren, habe ich alles richtig gemacht, ist ja mein erster Job und so weiter. Dann habe ich meinen Vorgesetzten da zum Gespräch gebeten und habe Luft geholt, wollte anfangen. Dann hat der gesagt, ja, Herr Keller, ja, ich kann mir ja vorstellen, mit Ihrer Ausbildung, Ihrem Studium sind Sie nicht so ganz zufrieden, ist mir auch alles klar, ich habe ein Angebot für Sie. Wollen Sie nicht die Abteilung für Kommunikation übernehmen? Mit Personalverantwortung nach einem halben Jahr. Habe ich gesagt, ja. Ja, dann müssen Sie auch überlegen, was Sie dann verdienen wollen. Wie viel wollen Sie mehr für mich verdienen? Keine Ahnung, auch noch nie Gehaltsverhandlungen geführt. Was ist denn da mehr? 20%? Ups, okay, ja gut, reden wir nochmal drüber. Dann habe ich die auch gekriegt und das lief ziemlich glücklich in meinem Leben. Man muss auch mal Glück haben.